Das heißt, wir kommen jetzt zu dem Feld. Das Gleiche wird auch bezeichnet durch das Feld in noch engerem Sinn, weil Kirche nicht Kirche ist aus den Lehren, sondern aus dem Guten. Wenn die Lehren mit dem Guten des Lebens verbunden sind. Wir sehen also, dass wir eher davon immer ausgehen, in der Kirche geht es um die Vermittlung von Lehren, was ja auch stimmt, aber sie ist eben nur dann Kirche in uns selbst, was ja die Verbindung des Herrn mit dem Menschen bedeutet, die Kirche. Aber sie ist nur dann Kirche, wenn sie mit dem Guten, die Lehren, mit dem Guten des Lebens verbunden sind. Dann kann man auch bei uns von Kirche sprechen, sonst ist es nur ein Gedächtniswissen. Darum wird durch das Feld hauptsächlich das Gute des Lebens im Natürlichen hier jetzt bezeichnet. Himmlische Geheimnisse 33,10. Ein Jäger auf dem Feld ist einer, der Jagd macht auf die Tiere des Feldes, welche eben das Gute des Lebens bedeuten, um es sich anzueignen und um es zu leben. Aber in anderem Textzusammenhang bedeutet Feld auch das Böse des Lebens, so wie es ja immer in den Entsprechungen sowohl im Positiven wie auch im Negativen gilt, also in einem noch unwiedergeborenen Zustand. Vielleicht hier aber noch ein weiterer Blick auf Esaus Aussehen, gleich nach seiner Geburt. Der erste, der herauskam, war rötlich und ganz rau wie ein Fell. Rötlich und rau wie ein Fell weist auf die Neigung zum Guten hin. Mit anderen Worten, es handelt sich um die göttliche Liebe, welche auch im natürlich-menschlich Guten verborgen liegt. So wie ja die Tiere generell die Neigungen in uns repräsentieren. Entweder die Neigungen zum Guten oder die Neigungen zum Bösen. Kommt immer auf die Art der Tiere an. Aber wenden wir uns nun Jakob zu, der ein gesitterter Mann war und bei seinen Zelten blieb. Zelte sind nach der Schrift auch die Wohnungen Gottes oder die Kirche, da der Gottesdienst zuerst in Zelten abgehalten wurde. Wir denken zum Beispiel an die Stiftshütte als Vorläufer des späteren Tempels. Rebekka aber hatte Jakob lieb, heißt es zum Abschluss dieses Berichts, was besagen will, dass die Neigung zu den Glaubenswahrheiten mehr mit Jakob korrespondiert, der ja den lehrmäßigen äußeren Glauben vorbildet, während Esau das natürlich Gute darstellt. Sieht man solche Zusammenhänge, so kann man verstehen, wie die Bibel, soweit sie nur dem äußeren Buchstabensinn nach gelesen wird, missverstanden werden muss. In dem nur buchstäblichen Verständnis dringt die geistige Seinsebene nicht ins Bewusstsein. So bleibt für viele Menschen oft nur eine leere, unverstandene Worthülse. Nun aber ist der innere Sinn wieder neu gegeben. Und er sollte zur Anerkennung gebracht werden. Und vergessen wir nicht, das ist der eigentliche Grund unseres eigenen und eigentlichen Bemühens hier im Swedenborg-Zentrum Berlin, natürlich auch in Zürich, natürlich auch in den USA, auch in Afrika, in vielen anderen Ländern, in England. Überall da, wo es kleine Swedenborg-Gemeinden gibt. Und ich bin überzeugt und ganz sicher, dass es eines Tages auch wirklich bekannt werden wird im großen Rahmen. Denn es ist die neue Kirche, das neue Jerusalem, das neue, die Grundlage des neuen geistigen Zeitalters. Und jetzt geht hier weiter. In der natürlichen Lebenssphäre des Menschen steht das äußere Leben mit seinen sinnlichen Erfahrungen im Vordergrund. Das alles ist gut und richtig so. Es ist bei all diesen Texten immer ein wenig so, als ob das Natürliche das Schlechtere wäre. Es ist ja die Grundlage und die Basis des Geistigen. Es ist das, wo wir ausgebildet werden, um für Gott, für Jehova, für Jesus ein Du zu sein. Die Entwicklung unseres Ichs, dass wir dann aber wieder, und das auch werden wir auch heute noch hören, dann wieder Gott zurückgeben. Die geistigen Tatsachen nimmt man wohl zur Kenntnis, spricht ihnen aber ihre grundlegende Bedeutung für den täglichen Lebenskampf ab. Sie sind so gesehen im Natürlichen, im Täglichen für uns zweitrangig. Sofern wir noch, wenn ich so denke, wenn man im Beruf steht und steht in Konkurrenz vielleicht und steht im Kampf mit allen möglichen Zuständen, die man da vielleicht durchmacht, mit seiner Familie, ja, mit allen Lebensbedingungen eben, so ist uns das Geistige dann eben immer so ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Wir wissen gar nicht, dass es uns eigentlich antreibt und auch unsere Wege mitleitet. Das wissen wir erst später. Aber diese sinnlichen Erfahrungen, die wir in der natürlichen Lebenssphäre machen, die durchgeistigen sich mit der Zeit, wenn wir die besondere Führung Gottes erkennen. Auch in der Religion steht hauptsächlich das Lehrmäßige im Fokus, während die ständigen himmlischen Einflüsse kaum bewusst wahrgenommen werden. Das Bemühen, dem inneren geistigen Leben zur Geltung zu verhelfen, wird in der vorliegenden Geschichte als ein Gerangel zwischen Esau und Jakob bezeichnet. Um der Vorherrschaft willen drängt Jakob seinen Zwillingsbruder Esau dazu, sein Erstgeburtsrecht an ihn abzutreten, indem er ihm, als Esau einmal großen Hunger hatte und erschöpft von der Jagd zurückkam, ein Linsengericht mit Brot zum Tausch dafür anbietet. Also ein Linsengericht zum Tausch des Erstgeburtsrechtes. Linsen werden damals auch als Brotmehl verwendet und bedeuten Ähnliches wie Getreide, aber in einem etwas niedrigeren Sinn. Brot stellt das Gute des Lebens vor allen Dingen, ja, also ich könnte mir denken, dass hier im Geistigen gemeint ist, das Gute des Lebens ist die Nächstenliebe, die tätige Liebe allgemein. Ob man jetzt für andere betet oder für andere tätig ist im natürlichen Sinne oder andere zum Geistigen hinführt oder anderen verzeiht, was auch immer es ist, all das ist das Geistige der Nächstenliebe. Ich wiederhole nochmal, Brot stellt das Gute des Lebens dar, wobei die Linsen wohl mehr das natürlich Gute vorbilden. Vielleicht so im Sinne der praktischen täglichen Umsetzung. Das Gute, das von Gott kommt und auch nur dann wirklich gut ist, soll beim wiedergeborenen Menschen nach der göttlichen Ordnung das Erste des Lebens sein. Also beim Wiedergeborenen, das Erste des Lebens. Aber das Gute des Lebens wird von Esau noch nicht als von Gott kommend wahrgenommen. Er ist noch im ganz Natürlichen. Deshalb verkauft er es seinem Zwillingsbruder Jakob, also sein Erstgeburtsrecht, dass er als Gutes des Lebens doch eigentlich so wichtig nehmen sollte. Er verkauft es seinem Zwillingsbruder Jakob für ein Linsengericht, tritt es gewissermaßen an ihn ab und überlässt ihm damit sein Erstgeburtsrecht für die Anerkennung, dass Glaubenssätze Vorrang gegenüber dem geistig und ja damit auch natürlich Guten, das von Gott kommt, haben. Und soweit es von Gott kommt. Vielleicht kann die Problematik auch wie folgt zusammengefasst werden. Meinetwegen kann ja das Gute eines wahrhaft sozialen Lebens ursächlich von Gott her kommen. Aber das Wichtigste meines Glaubens bleibt für mich doch das, was ich als göttliche Wahrheiten gelernt und innerlich aufgenommen habe. Das heißt, wir haben immer das, was wir gelernt haben, was wir als das Wahre sehen, damit verbinden wir unseren Glauben. Aber nicht eigentlich mit den guten Tätigkeiten, den guten Gefühlen, dem göttlichen Einfluss, das sich auf das Gute bezieht. Esau willigt in diesen Handel mit dem Gedanken ein, dass er die Verdrehung vorläufig hinnehmen will, indem er sagt, siehe, ich muss doch sterben. Was heißt das? Siehe, ich muss doch sterben in diesem Zusammenhang. Das bedeutet entsprechungsmäßig so viel wie, ich werde auferstehen, denn sterben heißt auferstehen. Ich werde auferstehen, das heißt, die wahren Verhältnisse werden dann schon wieder richtiggestellt. Also im Laufe unseres Lebens. Das ist ganz interessant, wenn wir an uns dabei denken. Wir denken häufig, wir werden jetzt unsere Erkenntnisse, soweit wir können, wohl schon anwenden. Aber wir halten doch noch immer die Lehre für das Wichtigste. Denn es ist das, woran wir uns entlang handeln, was wir immer wieder heranziehen, wenn wir in Zweifel sind, wo wir immer wieder die Dinge beurteilen, die zu beurteilen sind, also sei es unser eigenes Verhalten oder auch das Verhalten anderer. Also stellen wir es in unser Bewusstsein immer an erste Stelle. Und wir denken, dass sich dieser Zustand für uns wohl erst im Jenseits wirklich ergeben wird. Das heißt, dass wir dann durch die Engel ja geführt werden und weiterlernen. Wir sehen also, dass wir ja hier noch nicht abschließen werden. Der Zustand der Wiedergeburt beginnt ja hier erst. Im Jenseits wird es erst weitergeführt. Aber dies kann natürlich durchaus auch zu einem Zustand einer gewissen Lauheit führen. Wir geben uns damit zurecht, dass wir wissen und sind uns nicht so bewusst, dass es auf das Tun ankommt, auf die Werke. Denn die Werke folgen uns nach und nicht unsere Erkenntnisse. Die folgen uns nicht nach, denn die Liebe und die Werke und die Erkenntnisse. Die Erkenntnisse werden uns nur so weit nachfolgen, als sie sich in den Werken niedergeschlagen haben. Nicht aber als Erkenntnisse an sich. Und das ist damit hier auch zum Ausdruck gebracht. Da beide Söhne Eigenschaften eines Menschen darstellen, bedeutet es, dass die erste religiöse Entwicklung und Bildung allein den Einwirkungen und der Erziehung von Seiten des Elternhauses und so weiter, Lehrer und was eben da alles ist, zugesprochen wird. In dieser Ebene steigt jedoch der göttliche Einfluss bis zur untersten Stufe unseres täglichen Lebens nieder. Der Herr begegnet uns im täglichen Tun. Hier muss er die Ordnung herstellen, damit das Geistige allmählich die Vorherrschaft gewinnen kann. Also unterschätzen wir nicht das, was uns täglich begegnet. Der Herr ist es, der uns da führt. und der uns auch aufzeigt, die Wege, die wir gehen sollen und auch gehen werden. Und damit auch schon deutlich macht, wie es für uns im Jenseits aussehen wird. In der Zeit während seiner Menschwerdung wirkte der Herr vielfach in Galiläa, welches unserem täglichen äußeren Leben entspricht. Denn es war die Heimat der Jünger, wo sie wirkten, dem Herrn begegneten und seiner Lehre nachfolgten. In diesem untersten natürlichen Lebensgrad begegnet, belehrt und heilt er uns von unseren Krankheiten und Schwächen. Also durch all das, was wir erleben, sei es gut, sei es böse, sei es Versuchung, sei es Seligkeit, was auch immer. Welche Bereicherung würde es sein, wenn die Psychologie ihr Augenmerk auf den inneren Sinn der Bibel legen würde? Hier könnte eine Brücke zur Theologie geschlagen werden, die das Verständnis über die Seele mit ihren verschiedenen Facetten weiter aufschlösse. Jakob geht nun in die Heimat seiner Eltern. Einmal, weil er Esau ausweichen will, zum anderen, weil er auf Brautsuche ist, da ihn sein Vater beschworen hatte, nur dort eine Frau zu suchen. Diese Braut entspräche dann der Neigung zu den göttlichen Wahrheiten. Wie ist das nun zu verstehen? Auch der natürliche Mensch ahnt, dass er sich mit der Vorherrschaft der Neigung zu dem Lehrmäßigen seines Glaubens vor dem geistig Guten ins Unrecht setzt. Daher das Ausweichen vor Esau. Als Ausgleich sucht er sich mit der Neigung zu den göttlichen Wahrheiten zu verbinden, indem er sich eine Frau aus der Heimat Abrahams und Isaak suchen will. Die Neigung zu göttlichen Wahrheiten ist eben, wie gesagt, auch eine Liebe zu den Wahrheiten. Und ich denke da auch an den Homo Maximus, an den Großmenschen. Wir sind ja alle ein Gedanke Gottes, jeder ein anderer natürlich. Und von daher haben wir alle unseren Platz im Homo Maximus. Und natürlich gibt es den Typus, der im Gehirn und den Typus, der im Herzen zum Beispiel beheimatet ist. Und insofern müssen natürlich die Menschen sehr unterschiedlich sein und sie sind es auch. Also es gibt hier nicht eine Einheit, es gibt eine ganz große Individualität. Und wir sollten auch nicht etwas da suchen, wo wir es nicht finden können für unsere Entwicklung, sondern unsere Entwicklung kann man nur im eigenen Herzen suchen, in der eigenen Liebe und in der eigenen Entwicklung, die ja uns der Herr zeigt, und dann auch mit dieser Entwicklung zufrieden sein. Und hier heißt es im Buch 1 Mose 29,1 wird diese Situation so beschrieben. Da machte sich Jakob auf den Weg und ging in das Land, das im Osten liegt, und sah sich um. Und siehe, da war ein Brunnen auf dem Felde. Und siehe, drei Herden Kleinvieh lagen dabei. Denn von dem Brunnen pflegten sie die Herden zu tränken. Und ein großer Stein lag vor dem Loch des Brunnens. Wir wissen schon ungefähr, was das bedeuten muss, denn wir kennen ja doch schon einige Entsprechungen. Denken wir an den Osten, Aufgang, der Aufgang, also der Herr, der Brunnen, tiefe Wasser, tiefe Erkenntnisse, also etwas, was wir suchen. Das Feld, das Gute der Kirche, wir hatten das schon. Drei Herden Kleinvieh, gläubige Gemeindemitglieder, die durch geistige Wahrheiten unterrichtet werden. Das wird vielfach so dargestellt. Der große Stein bedeutet im Grunde Ähnliches wie jener vor dem Grab Jesu. Es sind die natürlichen menschlichen Begriffe von der Heiligen Schrift, die uns hindern, an die Lebensquelle des inneren geistigen Sinns heranzukommen. Denken wir doch nur an die kritische Theologie, die so weit geht, dass sie die Heilige Schrift vollkommen als von Menschen gemacht und damit als falsch und ad acta legt. Das heißt, die Heilige Schrift kann schwer verstanden werden, wenn wir sie nur im Buchstäblichen lesen, es sei denn mit gläubigen, einfachen und kindlichem Herzen. Dann spüren wir natürlich, was dahinter ist. Nicht im Einzelnen sicherlich, aber doch in der Sphäre. Würden die eben erwähnten Psychologen und Theologen jenen Stein ihrer falschen Lehrbegründungen hinsichtlich der Bibel wegrücken können, dann würde die Heilige Schrift wieder zu einer Lebensquelle für alle werden. Es wäre dann so wie in der folgenden Geschichte Jakobs.